Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und in dieser Episode begrüße ich zwei Gäste, und zwar die Jessica und den Fabian. Und die beiden waren mit ihren beiden Kindern unterwegs auf einer sehr, sehr spannenden Reise. 28 Monate waren sie unterwegs mit der Familie, haben sich ein Wohnmobil gekauft und sind erstmal durch Europa getourt. Und dann wurde es spannend, Richtung Balkan sind sie dann irgendwann aufgebrochen auf die arabische Halbinsel. Und wie das ist, von Israel angefangen, durch Jordanien, Saudi-Arabien, die Emirate bis in den Oman und zurück durch den Irak zu reisen, mit einem Wohnmobil, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und wir wollen natürlich mehr erfahren, deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch und ihr könnt euch auf eine spannende Episode freuen. Travelisto,
der Reisepodcast für aktive Familien mit Jenny
und Andi. Hallo Jessica, hallo Fabian. Schön, dass ihr bei uns in unserem kleinen bescheidenen Podcast zu Gast seid und ein wenig über eure Reise oder Reisen berichtet. Ich finde es ja immer total spannend, mich mit anderen Menschen, mit Familien zu unterhalten, die sehr interessante und auch inspirierende Reisen unternommen haben. Das gibt mir ja auch mal so ein bisschen das Gefühl, nochmal irgendwie, wenn ich dann mich unterhalte, nochmal mitzureisen. Und ich bin total gespannt auf das, was ihr uns berichten werdet, weil da sind ja schon ein paar spannende Sachen bei rumgekommen. Und zumindest so, was ich auch hier im Intro erzählt habe, da es klingt sehr, sehr interessant. Hallo erstmal ihr beiden.
Ja, hallo Andi, schön, dass wir dabei sein dürfen.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer seid ihr, wo wohnt ihr, wie wir euch mal ein wenig kennenlernen.
Ja, also ich bin Fabian, 38 Jahre alt, wir kommen aus dem Schwabenland, wie man vermutlich jetzt auch hören wird in unserem Dialekt. Und
genau, ich bin Jessica, ich bin schon 40 Jahre mittlerweile und wir haben gemeinsam mit unseren Kindern, die sind mittlerweile 6 und 7 Jahre alt, eine 28-monatige Reise gemacht und haben Europa und die arabische Halbinsel bereist.
Ja, in so einem Wohnmobil, die Wanda, also wenn jetzt der Name Wanda öfters vielleicht noch fallen wird, dann nicht wundern, das ist unser Wohnmobil.
Okay, es ist kein Kind, kein Hund, das ist ein Wohnmobil, sehr schön, ja. Ja. Also, ich muss ja erstmal erzählen, also 28 Monate, das kriegt man mit dem Jahresurlaub nur schwer gedeckt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu sagen so, wir brechen jetzt auf eine große Reise? Kann das schleichen? War es immer schon eine Idee, die so im Hinterkopf sich entwickelt hat?
Genau, also es war schon immer ein ganz großer Traum von uns, mal länger wegzugehen, also außerhalb der normalen Urlaubszeit. Wir sind auch vor den Kindern schon immer viel gereist und haben quasi jeden freien Tag genützt, aber wir wollten schon einfach mal so richtig lange weg. Und im Grunde hat sich das einfach angeboten, als wir die Kinder hatten, weil wir haben dann gedacht, wir nehmen die Elternzeit. Man hat ja pro Kind und pro Elternteil 3 Jahre, das heißt 6 Jahre haben wir ja insgesamt Zeit, um wirklich frei zu nehmen und für uns war das der beste Zeitpunkt, um einfach viel Zeit für uns als Familie und vor allem für die Kinder zu haben.
Die Idee zunächst mal, dass wir nur ein Jahr nehmen, also ein Sabbatjahr, und als wir dann in die Planung gegangen sind, haben wir dann festgestellt, wir reizen es aus sozusagen, bis der Sohn in die Schule kommt, und daraus hat sich dann ja der Zeitraum von 28 Monaten ergeben.
Okay, und wie habt ihr das so organisiert? Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich irgendwo gearbeitet. Wie habt ihr das dann geregelt und was hat zum Beispiel die Familie gesagt? Ich kenne nur, also kann mich nur vage daran erinnern, dass Verwandtschaft ja manchmal auch dann etwas überrascht ist, wenn man sagt, so wir ziehen jetzt davon, so die Großeltern oder was weiß ich, sagen, okay, wir sind jetzt mal weg. Erzählt mal so, wie das so war.
Also ja, so der Planungszeitraum, der war ja, glaube ich, fast so 2 Jahre. Also es hat sich dann schon ja auch gezogen, bis es dann soweit war. Also ich glaube, vielleicht hat man am Anfang erstmal uns noch gar nicht so richtig geglaubt oder etwas gestutzt, was wir da jetzt vorhaben. Und vom Arbeitgeber her, da haben wir halt eben Elternzeit genommen. Sprich, wir waren dann ja befreit von der Arbeit, unbezahlt freigestellt. Und ja, als es dann immer konkreter wurde, hat es auch die Familie irgendwann geglaubt, als dann auch das Wohnmobil angeschafft war. Und So ging das dann Schritt für Schritt.
Mhm. Aber klar, die Eltern waren jetzt nicht wirklich begeistert, natürlich. Also wie die meisten Großeltern möchten die uns auch bei sich in der Nähe haben, möchten einfach die Kinder regelmäßig sehen. Aber wir haben ein paar Heimatbesuche eingeplant auf der Reise, sodass wir auch das dann immer wieder machen konnten, sodass die Großeltern halt die Kinder sehen konnten.
Und ja, erzählt doch mal, also warum hattet ihr das Gefühl, so eine große Reise zu machen über so einen langen Zeitraum? Also man hätte ja auch sagen können, so wir machen jetzt einfach mal hier so kürzere, kleine Reise, weil es ist ja schon ein langer Zeitraum. Also wie hattet ihr das, wie hat sich das so entwickelt bei euch?
Also wir haben kurz vor unserer Reise haben wir ein Haus gekauft. Mhm. So dieser klassische deutsche Traum.
Das kommt natürlich
gut. Ja, das kommt
Haus kaufen
so.
Und dann erstmal weg.
War
das Haus so
schlimm?
Das
Schlechteste. Nee, natürlich nicht. Aber das Ganze drumherum hat uns einfach aufgefressen. Wir haben ein älteres Haus gekauft, das wir renoviert haben. Und die kleinen Kinder, wir hatten das Gefühl, wir haben unsere Kinder relativ zügig nacheinander bekommen, 1,5 Jahre Abstand. Und irgendwie hatten wir so das Gefühl, wir sind den ganzen Tag am Umherrennen, Haus renovieren, dann wieder irgendwie putzen. Ja, sich um die Kinder kümmern und im Grunde hat man eigentlich gar nicht wirklich Zeit, irgendwas richtig zu machen. Wir sind dann beide nur arbeiten gegangen, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin 1,5 Tage gegangen und der Fabian der Rest und haben dann so uns die Kinderbetreuung auch geteilt. Aber wir hatten eigentlich nie Zeit so richtig für uns als Familie, um einfach so richtig ja in den Tag reinzuleben. Und da haben wir halt einfach gedacht, wir gehen raus aus diesem Alltag, wir gehen in eine Reise rein und tatsächlich so war es dort. Wir hatten einfach sehr viel Freiheit, viel Freizeit und einfach so ein selbstbestimmtes Leben ohne vorgegebene Termine, Verpflichtungen oder Sonstiges.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, wenn ich jetzt mal das so zurück betrachte, unsere Kinder sind ja schon was älter, da haben wir jetzt neue, also eher so Teenager-Probleme, nicht Probleme, Themen. Ne? Aber merkt man halt, dass das eigentlich damals oder vielleicht auch die genau die richtige Zeit ist, um mit der Familie zu reisen, weil die Zeit, das sagt man immer so schön, das vergeht halt so schnell und gerade so die ersten Jahre, die sind halt so aufregend und dann plötzlich guckst du zurück, denkst du, wow, jetzt hast du ja schon Kinder, die größer sind als du selber, denkst du, wie ist das alles gekommen und dann, ne, ich bin ja im Nachhinein auch sehr, sehr froh, dass wir unheimlich viele Reisen unternommen haben, wir haben das zwar jetzt nie so am großes Stück gemacht, weil das bei uns, da hat sich das nicht so ergeben und war auch nicht so unser Ding, sondern wir haben halt dann viele kürzere Reisen oder also auch jetzt 3-4 Wochen Reisen unternommen, übers Jahr verteilt. Aber es war halt einfach gut, dass man das in dem Alter gemacht hat, weil da kommen auch die Kinder noch ganz gerne mit. Also ich stelle auch fest, dass wir heute gerne mal die Diskussion haben, ach, muss ich jetzt mitkommen? Ich würde aber lieber bei meinen Freunden bleiben oder so. Naja, das heißt, ihr seid dann irgendwann auch sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, euch eine fahrende Unterkunft zu besorgen? Oder wie war erstmal so die Idee Richtung Wohnmobil?
Genau, Camping war eigentlich schon dann länger unser Ding. Dann hatten wir davor aber noch so einen Bus mit Dachzelt. Da war die Paulina, glaube ich, ein halbes Jahr, als sie schon das erste Mal im Dachzelt mit unterwegs war. Da haben wir festgestellt, okay, um jetzt da wirklich drin zu leben, ist das kein so ein richtig gutes Konzept. Da wollen wir dann schon irgendwie eine Art Wohnraum haben, Dusche, Bad, paar Annehmlichkeiten. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach einem Wohnmobil. Das Budget war recht begrenzt. Also eigentlich haben wir von dem großen LKW und so weiter geträumt. Mhm. Offroads, volle Programm. Dann ist halt doch eher ein kleines, normales Alkoven-Wohnmobil geworden.
Ein sehr altes.
Und das haben wir dann einfach umgebaut, sodass wir da autark sind. Haben dann so die ersten Probeurlaube mal gemacht, festgestellt, naja, okay, so die Toilette ist vielleicht ein begrenzender Faktor oder Wasser, Strom. Also einfach das dann so umzubauen, dass wir eigentlich da völlig autark dann sind. Genau, die Kinder hatten da sowieso immer schon Spaß dran, so an dem Campen und so kam es dazu.
Mhm. Was hast du da jetzt genau gemacht? Weil ich dachte, ich hatte mal die Fotos von dem Wohnmobil gesehen, da ist doch eigentlich auch alles drin. Oder musstest du da jetzt nochmal großartig Dinge nochmal erneuern oder hinzufügen?
Genau, also so vom Wohnraum her hat das alles gepasst, so vom Konzept. Mhm. Wir haben da noch so ein Bett reingebaut für Jonas, dass der noch so auf so einer Ebene schlafen kann. Aber wir wussten halt, wir wollen viel freistehen, also einfach irgendwo in entlegenere Gegenden, ja. Und dann haben wir geschaut, dass wir so das Wasser aufbereiten können, dass wir eigentlich auch jedes Wasser trinken können, dass wir immer selber Strom durch Photovoltaik erzeugen können und speichern. So das Kühlschrankprinzip, die Dusche, also da gab es dann schon noch was zu tun. Strommobil auflasten, genau, solche Dinge. Mhm. Dann.
Okay, also das heißt, dann war die dann bestens ausgestattet, hattet das Fahrzeug mit Unterkunft, allem drum und dran und dann, Bin ich mal gespannt.
Dann kam Corona eigentlich.
Ach ja,
dann kam dann. Corona, genau. Also wir wollten eigentlich nach Amerika verschiffen. Das war so unser Traum. Wir lieben die USA. Und ja, das war der Traum, so auf jeden Fall mal ein Jahr oder anderthalb in Amerika zu reisen. Aber dann kam Corona und es war einfach nicht möglich. Aber wir wollten unseren Startzeitpunkt, der auf den 1. Mai 21 gesetzt war, den wollten wir nicht verschieben, weil sonst wären wir ja immer weiter, sonst hätten wir ja immer weniger Zeit gehabt zum Reisen. Und dann haben wir entschieden, wir bleiben halt erstmal in Europa und schauen uns Europa an. Da haben wir auch noch nicht so viel gesehen. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir einfach, wir haben unsere Reise so ein bisschen in Abschnitte unterteilt. Also immer, wenn wir dann die Eltern besucht haben, das waren 3 Mal in diesen 2,5 Jahren, da haben wir dann so einen Abschnitt draus gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, als wir los sind, war halt Spanien noch absolut möglich. Da konnten wir dann auch noch ins Restaurant gehen, während bei uns noch der absolute Lockdown war. Ja, und so hat sich das ergeben, dass wir Spanien, Portugal und Italien zuerst gemacht haben, also dass diese Länder zuerst bereist haben.
Ja, das war ja ganz praktisch, weil man ist ja dann tatsächlich autark und muss nicht irgendwo noch in eine Unterkunft oder so, da kann notfalls sich irgendwo hinstellen, abseits der Menschenmassen und hat dann vielleicht so ein bisschen seine Ruhe und ne, das, ich glaube, das war ja eh dann so die beste Art und Weise zu reisen, von daher wart ihr dann... Ja, zufälligerweise bestens darauf vorbereitet, schätze ich mal, darauf, ne?
Ja, wobei das am Anfang schon schwierig war, gell, mit diesen, da gab es ja diese Impfungen noch nicht und das war dann immer bei jedem Grenzübertritt immer so ein bisschen.
Musste man Tests haben oder sogar einen PCR-Test und welche Regelungen sind in welchem Land, also das war am Anfang echt noch eine riesen Herausforderung, diese Grenzübertritte dann zu planen.
Ja, ich erinnere mich, das war auch gerade mit den Kindern, ne? Da mussten die Kinder nochmal irgendwelche anderen Zertifikate haben. So, das war, fand ich auch ein wenig herausfordernd. Ja, erzählt mal weiter. Also das heißt, dann seid ihr erstmal nach Südeuropa gefahren, also Richtung Spanien, Portugal. Und wie ist es dann weitergegangen? Und nach welchem Plan seid ihr dann gefahren?
Also das hat sich da immer so Stück für Stück ergeben, welche Länder dann möglich waren zu bereisen. Also Spanien, Portugal war auf jeden Fall erstmal toll, diese Freiheit zu erleben, so die ersten Reisebekanntschaften zu machen. Man hat dann auch Leute kennengelernt, mit denen wir dann immer wieder wochenweise oder sogar Monate dann unterwegs waren. Die Kinder hatten dann erste Kontakte. Also es war so richtig einfach in dieser Freiheit mal anzukommen, festzustellen, dass wir keine Termine haben. Und ja, dann Land und Leute kennenzulernen und... Dann war das erste Mal, dass so mal so ein Hochsaison im August hatten wir uns Sardinien rausgesucht. Das war vielleicht auch nicht so der beste Plan.
Ja.
Total überlaufene Insel. Aber das haben wir irgendwie gemeistert. Ja, dann ging es auf einen kurzen Heimatbesuch und dann war schon mehr möglich. Wir waren schon erfahrener und konnten dann schon mehr Abenteuer uns zutrauen. Und dann war der Plan, über den Balkan zu reisen, also in Kroatien, Montenegro, Albanien, runter Richtung Süden, um dann den Winter in Griechenland und der Türkei zu verbringen. Und es waren für uns auch ganz viele so weiße Flecken auf der Karte. Albanien, Montenegro hat uns schon allein gar nichts gesagt. Und dann Türkei waren wir noch ganz vorsichtig, ob wir das dann machen oder nicht. Was erwartet uns dort? Genau.
Ja, aber in die Türkei haben wir uns absolut verliebt. Wir sind über die Grenze gegangen und es war dann schon so, das war die erste Grenze, wo dann die Männer mit den Maschinengewehren gestanden sind und die haben unsere Kinder hinten gesehen und haben denen ein Handküsschen zugeworfen. Und es war dann, das war das Erste, was wir von der Türkei mitgenommen haben und es hat sich 3 Monate lang immer so durchzogen. Diese Freundlichkeit, diese Gastfreundschaft und ja. Also da hatten wir eine richtig tolle Zeit, ein wunderschönes Land und ein perfektes Camperland vor allem.
Ja, genau. An die Türkei kann ich mich auch gut erinnern, da sind wir auch, haben wir unsere zweite Elternzeit verbracht, sind durchs Land gereist. Da war aber irgendwie das Thema Camper bei uns auch gar nicht so aktuell. Wir sind dann, haben uns da so eine uralte Karre gemietet. Dann sind wir durchs Land geheizt mit diesem Ding und haben uns dann immer so kleine Pensionen geholt. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich finde die Türkei auch so ein unheimlich angenehmes Reiseland. Die Menschen sind total nett, super kinderfreundlich. Ne? Also ich hat uns total gut gefallen. Und genau, wo seid ihr da lang gefahren? Was habt ihr da alles gemacht? Ich meine, 3 Monate, ich glaube, die hatten wir auch ungefähr. Vielleicht haben wir uns ja auch gesehen. Nee, ihr seid ja viel später gefahren, genau.
Ja, also wir sind dann so die Küste einfach entlang Richtung Süden, Stück für Stück runter. Wir waren auch gar nicht groß vorbereitet. Wir haben uns da, sind eigentlich immer so über diese kleinen Sehenswürdigkeiten so drüber gestolpert, die dann so auf einen zukamen. Dann war so Pamukkale, weiß ich noch. Es war ja, wie gesagt, dann auch durch Corona und Nebensaison alles überhaupt nicht überlaufen und voll. Die ganzen antiken Städten waren wir total fasziniert, wie viel es da gibt, wie gut die erhalten sind, teilweise sogar mit deutschem Audioguide, also auch für die Kinder war da ganz viel so Kultur und Geschichte zu erleben, die Strände und ja, einfach auch ein tolles Camperland, weil die Türken selber gern campen und Freistände ist überhaupt kein Thema, man hat einfach da ja ganz viel Freiheiten und es gibt an jeder Ecke was zu entdecken. Hm. Ich glaube, diese antiken Städte an sich, tolle Strände, ja, dann kommt wieder sowas wie Kappadokien, Berge. Also es ist so unglaublich abwechslungsreich, da sind wir immer wieder überrascht gewesen.
Ja, aber auch die Begegnungen einfach. Also ich habe so das Gefühl, die Türken, die leben so nach dem Motto leben und leben lassen. Man ist irgendwo gestanden und sofort kam jemand und hat uns eingeladen, hat uns was gebracht. Teilweise sind dann irgendwelche Menschen den ganzen Tag bei uns gewesen und es haben sich einfach so tolle Kontakte ergeben. Also ja, das war eigentlich so der Zusatz. Also ich sage immer, das Schönste in der Türkei oder das Beste in der Türkei sind eigentlich die Menschen selbst, weil die einfach so herzlich sind.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten eine super Zeit und 3 Monate darf man ja bleiben mit dem Visum und ja, dann musste man leider ja gehen, sonst wären wir wahrscheinlich noch länger geblieben.
Wir sind positiv überrascht worden, außer der eine Plan, nämlich den Winter im Warmen zu verbringen, der ging nicht ganz auf, weil die Türkei dann im Winter doch auch kälter sein kann, als wir dachten und vor allem auch verregneter. Ja. Also wir hatten da wirklich viel Regen. Auch wieder eine Frage, die dann kam, was macht man im kleinen Wohnmobil? Das sind eigentlich 6 Quadratmeter, schon wirklich kleines Wohnmobil zu viert. Ging eigentlich überraschend gut mit ohnehin Spielen und irgendwann am Tag muss man halt dann auch mal bei Regen raus. Ist dann einfach, müssen alle mal vor die Türe gehen. Man bekommt dann ein Gespür, wann die Regenpausen dann mal sind und dann alle schnell rausgehen. Genau, also das war dann ein bisschen die Challenge.
Das ist vielleicht nochmal der Unterschied zu kleinen Kindern, die maulen nicht, wenn man bei Regen rausgeht. Ich glaube, das ist mit größeren schon schwieriger.
Die freuen sich, ne? Genau, ja, genau. Wie sieht denn bei euch so der Reisealltag aus? Also wie ist so der Rhythmus beim Reisen? Seid ihr dann öfters mal an einem Ort oder geht es zügig weiter? Erlebt ihr jeden Tag was oder macht ihr auch manchmal quasi Urlaub vom Reisen? Erzählt doch mal, wie das so bei euch war.
Genau, also wir sind nicht jeden Tag weiter gefahren. Das wäre einfach zu anstrengend gewesen und dann wird man auch reisemüde. Wir haben, also am Anfang hatten wir schon ein schnelleres Tempo noch, als wir so in Spanien, Portugal waren. Aber irgendwann haben wir festgestellt, das tut uns nicht gut, jeden Tag weiter zu reisen. Und so unser Durchschnitt war eigentlich immer so, dass wir so 3 Tage irgendwo waren oder auch mal 4 Tage und dann weitergezogen sind. Aber auch immer nur so etappenweise. Und oft war es so, wenn wir andere Familien kennengelernt haben, haben wir unsere eigenen Pläne über Bord geworfen und haben uns einfach an die gehängt und haben einfach mit denen Zeit verbracht, sodass die Kinder spielen konnten. Oft war es dann auch so, dass man sich einfach super verstanden hat und dann sind einfach daraus auch Freundschaften entstanden, sodass man sich eigentlich eh nicht mehr trennen wollte.
Mhm. Dann seid ihr mit einer großen Karawane durch die Lande gezogen, oder was?
Ja, so in etwa.
Ja, witzig, ja. So, dann habt ihr jetzt quasi den Winter in der Türkei verbracht. Und dann, finde ich, wird es spannend, weil mit Verlaub, durch Europa reisen, das hat man ja schon oft gehört. Und dann wurde ich aber bei euch hellhörig, wo es dann bei euch gegangen ist. Und das fand ich total interessant. Wie ging es denn dann weiter? Erzählt mal.
Genau, also im Grunde war es so, dass wir dann erst nochmal auch Griechenland ausführlich bereist haben, dann über Osteuropa wieder zurück nach Deutschland sind, nochmal so 3-4 Wochen bei den Eltern verbracht haben. Wir haben auch Deutschland doch noch ausgiebig bereist und haben die Leute besucht, die wir unterwegs kennengelernt haben. Mhm. Und dann ging es los, genau. Dann haben wir gesagt, den nächsten Winter, den wollen wir wirklich im Warmen verbringen. Die Türkei war nicht warm und es wäre theoretisch auch USA oder generell Nordamerika wieder möglich gewesen. Aber für uns stand einfach fest, für weniger als ein Jahr, das wir noch hatten, war uns das einfach zu viel zu verschiffen. Also diese große Verschiffung, die einfach auch viel Geld kostet hätte. Und haben uns entschlossen, wir fahren auf die arabische Halbinsel.
Das war schon immer so ein bisschen so ein Plan B oder so ein im Hinterkopf. Aber halt mit unserem Wohnmobil so eine Wüstenregion und Saudi-Arabien, das hat sich immer irgendwie gedacht, ja, das kann ja irgendwie nicht wirklich funktionieren, da brauchen wir auf jeden Fall einen LKW für. Und dann haben wir mal von einem gehört, der das auch gemacht hatte und gesagt hat, naja, die haben ja auch Straßen und das geht schon. Und haben uns halt wirklich damit auseinandergesetzt, wie kommen wir da hin? Da wird es ja dann auch spannender Richtung Visum. Man braucht so ein Carnet de Passage, also kann man sagen, wie so ein Zoll- oder Ausweisdokument fürs Fahrzeug, das wir in Deutschland noch organisiert haben. Und haben dann da schon uns damit auseinandergesetzt, was brauchen wir alles, auch vielleicht noch ein bisschen an Equipment. Und dann ging es los quasi im Herbst, dass wir dann schon mal runter sind Richtung Griechenland, Türkei. Plan war zunächst, dass wir über den Iran fahren auf die arabische Halbinsel. Da haben wir aber kein Visum bekommen und damals haben dann so diese Unruhen angefangen und es hat sich dann nicht so richtig angefühlt. Dann haben wir gesagt, wir gehen den anderen Weg, nämlich wir verschiffen von Griechenland nach Israel. Israel hat uns dann sowieso interessiert, uns das Land mal anzuschauen und haben gesagt, also passt genauso, wir verschiffen das kleine Stück übers Mittelmeer.
Genau, also nur das Fahrzeug und wir sind dann hinterher geflogen.
Okay, alles klar. Dann seid ihr, wart ihr wahrscheinlich schneller da und habt dann noch irgendwo gewartet, bis dann euer...
Ja, das war dann, da haben wir dann schon gemerkt, okay, ein bisschen Planung wäre da vielleicht besser gewesen oder dass man vielleicht auch nicht alles planen kann. Wir hatten dann uns gefreut, wir haben dann einen günstigen Flug bekommen, Freitag mittags nach Tel Aviv. Und da hat sich rausgestellt, na okay, Freitag nachmittags fängt Schabbat an. Und das bedeutet halt, in Israel, da kommt alles zum Erliegen. Also man bekommt quasi kaum Taxis, kein öffentlicher Nahverkehr, alle Läden haben zu. War dann schon mal die erste Herausforderung, wie wir dann nach Haifa kommen, wo das Fahrzeug dann auch ankommt, der Hafenstadt, haben wir irgendwie hinbekommen. Und dann kam die Woche drauf auch noch die höchsten jüdischen Feiertage. Also das war richtig schwierig, dann da klarzukommen. Das Fahrzeug war dann auch einen Tag später erst da aufgrund der Feiertage und haben aber auch gemeistert. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, okay, jetzt sind wir nicht mehr in Europa. Jetzt ticken hier die Uhren schon alles ein bisschen anders, wie wir es kennen.
Und habt ihr dann dort auch freigestanden? Also wie war es dann da? Also seid ihr dann einfach auf gut Glück erstmal losgezogen oder hattet ihr schon vorher mal irgendwelche Spots ausgesucht?
Genau, also wir sind eigentlich fast immer freigestanden während unserer Reise und also auch die Israelis sind ein absolutes Campervolk. Die sind auch eigentlich immer am Zelten und so weiter und gerade jetzt an diesen Feiertagen hat man immer jemand gesehen, allerdings campen die anders. Man sieht fast keine oder eigentlich doch ein einziges Wohnmobil haben wir gesehen und ansonsten sind die mit Wohnwagen unterwegs oder halt zu Zelt. Also so campen die, aber es ist ein absolutes Campervolk. Aber Campingplätze, es gab welche, aber wir haben die eigentlich nicht genützt. Auch die Israelis sind eigentlich eher freie Camper.
Ach so, das heißt, die bauen dann auch irgendwo ihr Zelt auf und genießen den Tag. Okay, genau. Weil das ist ja tatsächlich total interessant, weil ich habe ja mich noch nie mit dem Gedanken befasst, in Israel zu campen oder ne, geschweige denn mit dem Camper oder dem Wohnmobil hinzufahren, weil wie ihr es ja jetzt gerade beschreibt, man kommt ja nicht mal eben so hin von Europa, man muss ja schon irgendwie eine größere Aktion planen. Und ich habe das tatsächlich auch bisher sehr selten bis gar nicht gehört, dass jemand dann in diese Richtung aufgebrochen ist und da mit dem Wohnmobil mal durch Israel gefahren ist. Wie war es denn da? Also ich meine, das war aber zu dem Zeitpunkt noch zum Glück ein wenig ruhiger. Ne? Jetzt ist ja gerade wieder der Nahostkonflikt ausgebrochen. Ja. Habt ihr euch mit der Thematik mal befasst, bevor ihr dann dahin gefahren seid? Weil diese Region, muss man ja leider sagen, mal mehr, mal weniger, ist ja so ein kleines Pulverfass.
Ja, absolut, genau. Also wir haben, das war ja 2022, 2023, so in diesem Winter war das. Und da hatten wir tatsächlich Glück, dass Ruhe war. Und genau. Also das Problem war ja der Iran. Wir sind nicht über den Iran reingekommen, deshalb ja überhaupt über Israel. Aber ansonsten gab es zu dem Zeitpunkt keine Probleme. Ich meine, was so ein bisschen ungeschickt ist, sage ich mal, wir heißen mit Nachname Israel.
Ja, das ist ein spannender Nachname auch, wie ich finde.
Genau, ich weiß noch, meine Kolleginnen haben damals, als ich den Fabian geheiratet habe, noch gemeint, willst du wirklich diesen Namen annehmen? Du kannst ja nie wieder in der arabischen Welt reisen. Ja. Aber wir haben ja tatsächlich doch fast alle Länder bereist, also es war möglich. Und Israel, muss man sagen, als wir ausgereist haben, Israel stempelt nicht im Pass. Und somit war das schon mal gar nie ein Thema.
Ja. Dann wart ihr in Israel und dann, wie ging es dann weiter? Weil ich finde die Idee halt total großartig, da in diese Länder zu reisen. Wir haben es bisher noch nie geschafft, weil es sich auch nie ergeben hat oder weil die Situation nie gepasst hat. Aber ich kenne ja die Bilder und habe auch bei euch mal so ein bisschen geschaut auf Instagram. Und also es ist ja schon traumhaft, ne? Also erzählt mal, wie es dann weiterging.
Also Israel war für uns schon extrem exotisch. Ich meine, es ist ziemlich bevölkert. Es ist ja bloß so groß wie
Hessen.
Hessen, ja, genau. Mhm. Wie Hessen. Und von dem her war es schon nicht ganz so einfach, überhaupt so ruhige Plätzchen zu finden. Aber auf den Golanhöhen zum Beispiel haben wir dann was gefunden, wo wir komplett für uns waren und nachts auch wieder Schakale gehört haben. Mhm. Oder auch in Jerusalem haben wir so eine Gegend gefunden, so einer.
Ja, eigentlich in dem Wohngebiet, Villengebiet, da war so ein Parkplatz halt, und auch da nachts mitten quasi in Jerusalem Schakale gehört. Also und Israel erstreckt sich ja über 4 Klimazonen in diesem kleinen Land und ist halt total abwechslungsreich, genau.
Wie habt ihr das jetzt gemacht? Das fällt mir jetzt gar nicht, ich will es jetzt gar nicht auf Israel beziehen, aber ich kenne auch die Problematik, wenn man mit einem Wohnmobil unterwegs ist, ist man ja so ein nicht so mobil, wenn man zum Beispiel mal einen Stellplatz hat, man will mal einkaufen gehen oder will man sich was anschauen und dann lässt er das Wohnmobil irgendwo stehen, so zum Thema Sicherheit. Wie habt ihr euch da gefühlt, also dass da jetzt nicht jemand einbricht, weil man da irgendwie mal stehen lässt, wenn man mal in die Stadt geht, oder hattet ihr auch irgendwie noch irgendwie Fahrräder mit oder irgendwie sowas, damit ihr vor Ort so ein bisschen mobiler seid? Also wie war das?
Genau, Fahrräder haben wir dabei. Ansonsten, unser Wohnmobil ist nur um die 6 Meter lang. Also haben wir bewusst so kurz gewählt oder klein, dass es eigentlich noch relativ mobil auch in Städten ist. Und ansonsten sagen wir mal zum Thema Sicherheit, dass wir einfach auch gelernt haben, so aufs Bauchgefühl zu hören. Wenn uns was komisch vorkommt, auch ein Parkplatz, Raschplatz, was auch immer, dass wir dann einfach weiterfahren. Und ansonsten haben wir auch gerade auf der arabischen Halbinsel überhaupt keine Bedenken oder Probleme gehabt. Im Gegenteil, eher so in Westeuropa, da ist die Kriminalität für so Diebstähle oder so eigentlich noch höher. Wir haben einfach aufs Bauchgefühl dann auch hören, ja.
Ja, aber wir müssen jetzt sagen, ich weiß nicht, ob du unser Wohnmobil gesehen hast. Das hatte also schon, als wir es gekauft haben, hat es die besten Zeiten schon lange hinter sich gehabt. Und wir haben
ist vielleicht
gesagt,
nicht ganz verkehrt, ne?
So ist es. Wir haben uns immer gedacht, wir müssen uns neben die neuen Wohnmobile stellen oder neben irgendwelche guten Luxusautos. Dann will kein Mensch was von uns.
Weil man sagen muss, in Israel oder in der arabischen Halbinsel war das Wohnmobil heiß begehrt, da wollten es uns viele abkaufen, weil solche Wohnmobile dort gar nicht unterwegs sind. Also da waren wir extrem auffällig, aber auch ein ausländisches Kennzeichen war sehr auffällig, weil da kaum Ausländer eben unterwegs sind. Also ein Polizist dachte schon, wir hätten ein Diplomaten-Kennzeichen, wenn ihm das völlig, völlig seltsam vorkam.
Ja, ja. Das heißt also, ich habe es auch eher so in südeuropäischen Ländern, ne, so Italien, Spanien, Frankreich, da kenne ich dann doch einige, die dann so ein bisschen Pech gehabt haben. Wir haben da tatsächlich aber auch zum Glück nie ein Problem gehabt. Wir sind ja auch oft mit dem Wohnmobil oder Camper unterwegs gewesen und toi 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 hat das auch immer gut geklappt. Und meistens, wie ihr sagt, auch das Bauchgefühl trügt ja selten. Nichtsdestotrotz, Bauchgefühl hin oder her, ne? Ist natürlich doof, wenn du dann plötzlich da stehst und merkst, ihr hattet Besuch, als man nicht da war oder sowas. Ja. Natürlich dann so auch ein totaler Downer für so eine Reise.
Oft aber, auch entgegensetzt dem eigenen Gefühl, dass wenn man wo entlegen ist oder gar im Wald ist, wo man eher ängstlich wäre, da hat man eigentlich viel weniger Sicherheitsprobleme. Ich sag mal, große Städte oder vor allem Städte, wo Häfen sind, so Fährhäfen und so, das ist eigentlich so das größte Risiko.
Ja. Ja, ich fand es auch interessant, immer mit so Vorurteilen oder Klischees zurechtzukommen. Wir waren vor 2 Jahren mit dem Wohnmobil in Albanien und da haben wir, vielleicht könnt ihr das bestätigen, haben uns auch viele Leute angeguckt, warum fahrt ihr denn nach Albanien? Das ist ja hier ganz, ganz schlimm. Und ne, ich glaube, ich habe selten ein so sicheres Land erlebt und wir haben auch Leute getroffen, die haben einfach ihre Autos offen stehen gelassen, weil da ist halt einfach auch nichts passiert und die Leute waren so freundlich und also, du hast nie das Gefühl gehabt, ich will irgendeiner über den Tisch ziehen oder sonst irgendwelche, dich in irgendwelche bedrohliche Situationen bringen. Also das ist dann ja oftmals genau das Gegenteil von dem, was man vielleicht erwartet oder so in seinem Kopf so für Vorstellungen hat. Ne? Und dass die Menschen sind oftmals vielleicht doch nicht so schlecht, wie man annimmt.
Ja, wenn man Osteuropa auch mit ganz vielen Vorurteilen oder so Schubladen denken, die man halt aufräumen können für uns.
Ja, auf der ganzen arabischen Halbinsel, gell? Ich meine, als wir los sind, haben unsere Freundin, unsere Familie, die haben ja schon gemeint, sie sehen uns nie wieder. Und ehrlich gesagt, wir haben auf der gesamten arabischen Halbinsel das Wohnmobil nicht mal mehr abgeschlossen. Weil es war klar, die Leute sind so freundlich zu uns und so, die haben auf uns aufpasst. Wir hatten da keine Angst. Also egal, wo wir waren, es kam immer jemand, hat uns Essen gebracht und so. Also
Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch für die Einheimischen total ungewöhnlich, oder? Dass jemand mit so einem klassischen Wohnmobil unterwegs ist. Also, ne, was ich auch eben meine, was man schon öfters gesehen hat, so irgendwie in Jordanien, wenn so umgebaute LKW da mit so riesen Offroad-Reifen und so, oder solche so Unimogs, die trifft man da vielleicht hin wieder mal, hat man so im geistigen Auge vor sich. Aber so ein schönes, klassisches Wohnmobil mit Alkoven, das war wahrscheinlich relativ allein auf weiter Flur und eine Touristenattraktion vielleicht sogar. Nee, also eine einheimische Attraktion.
Ja. Genau, also die freuen sich ja überhaupt schon mal, also generell, dass jemand ihr Land besucht, aber wenn jemand dann auch noch quasi den langen Weg im eigenen Fahrzeug zurücklegt, da sind die dann auch einfach stolz und wissen das zu schätzen.
So, erzähl mal weiter, wie ging jetzt die Reise weiter? Also hattet ihr schon da ein Ziel vor Augen, dass ihr auf jeden Fall bis irgendwo hinfahren wollt? Oder habt ihr euch einfach treiben lassen und gesagt, so jetzt haben wir Israel, jetzt geht's weiter, vielleicht noch Jordanien oder Richtung Saudi-Arabien? Wie habt ihr das so euch so leiten lassen?
Ja klar, ich meine, wir sind ja extra rüber. Wir wollten natürlich die gesamte arabische Halbinsel angucken. Das war schon das Ziel.
Das Ziel war dann schon, der südlichste Punkt, den wir erreichen wollten, war Salalah im Oman. Da wird es dann auch tropisch und ist bekannt durch so Palmen und Kokosnüsse, die da am Strand liegen. Das war schon so das Ziel. Wir hatten ja schon auch mal wieder so, also das war schon auch richtig weit weg. Und da wussten wir auch, wenn wir da jetzt eine Panne haben, wird es vielleicht auch schwierig, das technisch irgendwie wieder hinzubekommen. Das war dann schon auch eine Challenge für uns. Ja. Wir wussten jetzt nicht, ob wir das wirklich dann so schaffen mit dem Fahrzeug. Aber das Ziel war auf jeden Fall unten in Salalah im Süden. Das sollte auf jeden Fall mal das Ziel sein.
Genau, aber nach Israel ging es ja dann erstmal weiter nach Jordanien eben. Mhm. Und ja, das war spannend in Jordanien. Das war dann so richtig Wüste im Grunde, gell? Während Israel hat noch so ein bisschen so diesen Touch vom Westlichen, aber Jordanien hatten wir dann so das Gefühl, wir sind jetzt so in den Wüstenländern angekommen. Und das war dann schon spannend. Wir haben dann Petra besucht, diese Nabatäerstadt. Das war schon richtig toll, aber auch generell einfach dort die Menschen kennenzulernen, das war jetzt war einfach für uns gefühlt so eine andere Welt und ja.
Ganz weit weg.
Ja, und ab hier begann dann das Abenteuer für uns. Und man muss einfach sagen, wir sind mit dem Wohnmobil so ziemlich überall hingekommen, wo wir wollten, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das Wohnmobil ist maximal ungeeignet, um einfach solche
Trips zu machen. Berühmt ist auch das Wadi Rum, so eine Wüstenlandschaft, ganz wunderschön. Natürlich konnten wir da nicht durch, da brauchen wir halt Allrad. Jetzt kann man entweder eine Allradtour buchen oder wir sind dann halt los, nehmen unseren Rucksack, ordentlich Wasser mit und gehen dann wandern. Und das ist auch eine schöne Erfahrung. So machen wir es in Europa ja auch. Aber genau, das gehört halt dazu. Wenn halt die Straße oder der Schotterweg oder so aufhört, dann müssen wir halt auch nach anderen Möglichkeiten suchen. Auch wenn wir gelernt haben, Offroad-mäßig ganz gut zu fahren und uns auch selber wieder zu befreien aus mancher Situation. Aber dann ansonsten gehen wir halt wandern.
Aber dadurch hat sich auch wieder immer wieder was ergeben. Also jetzt in dem Fall, wir sind dann losgewandert und die Kinder wollten dann immer zurücklaufen. Und dann haben wir Beduinen getroffen mit Kamelen und haben halt gefragt, ob sie uns mitnehmen. Und dann durften wir halt reiten. Und so ergibt sich immer irgendwie was Schönes.
Ja, klar.
Halt.
Ja. Okay, ja, nicht schlecht. Ja, aber das stelle ich mir auch toll vor. Das ist auf jeden Fall auch auf meiner großen Liste Jordanien. Und da war die wahrscheinlich auch in Petra.
Ja, genau.
Das finde ich auch, das ist ja irgendwie auch so. Ich weiß gar nicht, wie ist es denn da vor Ort? Ist es dann total überlaufen, so wie man es dann manchmal kennt, oder ist es dann doch nicht ganz so schlimm, wie man es annimmt? So Touristen-Hotspot-mäßig.
Das ist halt ein UNESCO-Weltkulturerbe und ja, wie die meisten halt natürlich ziemlich überlaufen. Das haben wir dann aber schon geahnt und haben uns dann morgens um 6 Uhr schon an den Ticketschalter gestellt. Mhm. Also wenn man richtig früh dran ist, dann hat man auch noch, man läuft ja dann Kilometer lang durch diesen Sieg. Das ist so ein Tal oder so ein Canyon durch. Und dann sieht man ja irgendwann, glaube ich, da man läuft eine halbe Stunde oder noch länger und bekommt dann diesen Blick auf das berühmte Schatzhaus, also wo die Nabatäer in diese Felsen, so Fassaden, ihre Grabmäler reingeschlagen haben. Berühmt ist eigentlich dieses Schatzhaus, diese berühmte Fassade, aber das ist kilometerweit, ist diese Stadt.
Ja.
Kann man die dann besuchen, durchwandern und ganz viel dort besichtigen. Wenn man richtig früh dran ist, dann geht's gut. Wir sind an dem Tag unglaublich viel dort durchmarschiert. Und als wir dann aber abends zurückkommen sind oder nachmittags, da haben wir dann gesehen, wie unglaublich begehrtes Ziel natürlich auch ist und war dann schon ziemlich voll, klar.
Ja,
aber
man weiß es ja auch in der Regel, ne? Ja.
Also wenn ihr wo alleine sein wollt, dann können wir euch den Tipp geben, Hegra in Saudi-Arabien zu besuchen. Das ist auch eine Nabatäer-Stadt und auch ein Weltkulturerbe, aber da ist noch nichts los, weil Saudi-Arabien kam ja tatsächlich erst seit 2019 als Tourist besuchen. Dann kam Corona, das heißt, dann war auch wieder dicht und somit waren da jetzt noch keine großen Touristenmassen. Und wir waren halt, ich würde mal sagen, eine von den ersten Touristen, die dort waren. Und diese Sehenswürdigkeiten hatten wir wirklich für uns, unter anderem dieses Hegra. Und das, also das war ein Erlebnis, ich würde sagen, das war einzigartig.
Ja, erzähl mal weiter. Ja. Also genau, also Saudi-Arabien habe ich jetzt auch gar keine Vorstellung, wie es dann ist, so auf diese Art und Weise durch das Land zu reisen. Also, gibt es denn da auch eine Infrastruktur? Also man muss ja irgendwo auch irgendwie Wasser nachfüllen oder irgendwie, ich weiß nicht, gibt's da bestimmt jetzt nicht so Camperstationen, wo du hier irgendwie schön die Wassertanks leeren und füllen kannst.
Wasser ist auf jeden Fall dann die Herausforderung auf der arabischen Halbinsel. Jetzt in Jordanien haben wir rausbekommen, da gibt es solche Wassershops, die das richtig gut aufbereiten, ganz tolles Trinkwasser machen. Da zahlt man dann ein paar Euro und die füllen dann die Tanks. Gab es jetzt in Saudi nicht mehr. Generell auch so zum Grenzübertritt, der kann dann schon auch in den Ländern mal fast den ganzen Tag dauern. Also man guckt, dass man morgens da ist und dann ist man nachmittags irgendwann mal durch. Also selber mit den Pässen einreichen, das geht noch. Das ist ja quasi irgendwie ein vorgegebener Prozess, wenn man das Visum dann hat. Also das ist so ein On-Arrival-Visum. Aber das Fahrzeug dann reinzubringen, was ja jetzt auch nicht ganz so gewöhnlich ist aus Europa, das kann dann schon dauern. Und dann wird es ja durchsucht. Da hat man dann ein paar spannende Erfahrungen, bis man eine Versicherung hat und das ganze Papierzeugs dann erledigt ist. Das kann sich dann schon ziehen.
Wird man dann richtig so gefilzt oder was? Oder winken die einen dann durch oder sind die auch neugierig und gucken mal, was sie noch hinten irgendwie.
Kann beides passieren. passieren. Also teilweise ist man echt einfach durchgewunken worden, aber jetzt gerade beim ersten Grenzübertritt nach Saudi, da waren wir auch besonders nervös. Es gelten halt schon auch sehr, sehr strenge Gesetze. Nicht, dass wir irgendwas dabei gehabt hätten, aber es macht einen trotzdem nervös.
Ja, klar.
Und ja, dann.
Naja, also in Saudi-Arabien ist es schon so, man darf gar keinen Alkohol mitnehmen, während man dann in Jordanien auch noch Alkohol kaufen kann und irgendwie halt ein Bier trinken kann und so weiter, ist das in Saudi-Arabien absolut verboten. Und es sind noch weitere Sachen verboten, man darf kein Schweinefleisch mitbringen, man darf
viele Medikamente,
also verschreibungspflichtige Medikamente, die bei uns einfach normal sind, darf man da nicht einführen und so weiter. Und wir haben uns darauf vorbereitet und ich habe auch wirklich alles nochmal durchguckt, habe dann auch überlegt, kann ich den Hustensaft mitnehmen, der ja Alkohol enthält oder nicht. Also wir haben uns wirklich extrem vorbereitet. Und ja, letztendlich war es dann so, beim Eintritt in die nach Saudi-Arabien hat der Drogenspürhund bei uns angeschlagen.
Oh nein.
Ja, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich bin beim Anmelden vom Fahrzeug bei den Fenstern gesessen, die gewohnt nett waren, habe mit denen Tee getrunken und Kekse bekommen und geplaudert. So kurz über die Übersetzung.
Also du hast geplaudert und Jessica hatte das Problem.
Ich war total entspannt. Ja, und draußen hatte Jessica schwer, war am Schwitzen. Habe ich dann erst mitbekommen, als ich rauskam. Da war ich immer noch recht entspannt. Und dann ist die Situation irgendwie immer ernster geworden. Und
also die Situation war die ganze Zeit schon sehr ernst, würde ich behaupten. Also ich war mit den Kindern einfach im Wohnmobil, weil wir haben Karten gespielt. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht nochmal mit rein. Es ist einfach langweilig für die Kinder. Mhm. Und dann habe ich halt gesehen, wie der Drogenhund mit seinem Führer kam. Und dann haben sie eine Runde ums Wohnmobil gedreht. Und der Hund ist dann auf die Motorhaube gesprungen. Also ich habe keine Ahnung, wie ein Drogenhund reagiert, wenn er tatsächlich irgendwelche Drogen ausschnüffelt. Keine Ahnung. Jedenfalls, er ist halt mit dem Vorderpfoten hoch. Und ich wusste schon, das ist jetzt blöd für uns. Mhm. Und der Führer ist dann noch mal eine Runde gelaufen. Und dann hat der Hund das Gleiche wieder an der Motorhaube gemacht. Und dann hat er mich gesehen, hat gesagt, ich soll aufmachen. Aber drin wollten sie dann gar nichts. Er hat dann irgendwann gesagt, ich soll mit den Kindern aussteigen und musste dann auf einer Bank Platz nehmen. Und er stand noch eine Runde. Und jedes Mal an der Motorhaube hat dieser Hund halt einfach diese Geste gemacht, dass er halt hochgesprungen ist. Und es sind dann immer mehr Grenzer hinzukommen. Und wie gesagt, ich war schon recht nervös. Ich wusste, das ist blöd.
Ich war erst mal entspannt, weil ich dachte, wir haben ja nichts, was soll auch passieren. So ein unbescholtener Bürger. Aber irgendwann dachte ich, naja gut, Moment mal, ich kenne ja auch solche Geschichten von so Schmugglern, die haben irgendwas ins Auto packen und dachte, okay, aber wenn jetzt sowas hier passiert, ist das ganz schlecht für uns. Absolut. Ja, und mein nächster Gedanke war, wenn die jetzt das Wohnmobil zerlegen und die Türen auseinanderbauen und sonst was, das wäre die nächste Katastrophe.
Also das war eine blöde Situation und da ging es mir auch nicht gut, ehrlich gesagt. Die Kinder, also man muss ja sagen, unsere Kinder waren ja klein. Als wir gestartet sind mit unserer Reise, waren die 2 und 4 Jahre alt und jetzt in dem in dieser speziellen Situation war es einfach so, sie wussten schon, dass ich nervös bin, aber im Grunde, ich war immer wieder nervös an Grenzen und so weiter. Klar, die haben das schon mitgekriegt, dass da was ist, aber die haben ja gar nicht, die konnten das ja gar nicht abschätzen, was das genau bedeutet, von wegen Drogenspürhund und so weiter, was die Aufgabe ist. Also von dem her, sie haben dann schon gefragt, wir haben gesagt, naja, die Leute gucken halt, was da ist und so. Es kamen immer mehr Grenzer hinzu und wir haben dann versucht, irgendwie das zu regeln, wie auch immer, und haben dann einfach gesagt, dass wir aus Deutschland kommen, dass wir hier Urlaub machen möchten, und die haben das dann auch verstanden und haben dann an diesen Hundeführer auch rangeredet, er soll uns doch lassen, dass wir einfach die Touristen sind, die Saudi-Arabien ja gern jetzt willkommen heißen möchte, und irgendwann hat er auch eine Ruhe gegeben und hat uns dann quasi fahren lassen.
Aber also, die haben das nicht noch irgendwie nicht noch weiter verfolgt oder irgendwie.
Sie haben halt ein bisschen schon gesucht und so, aber auch nichts dann gefunden, und dann war es irgendwann okay. Genau. Ja.
Die haben
okay,
aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie, Wasseranlage oder irgendwie, worauf der Hund reagiert hat, oder das Antifrostmittel oder.
In Jordanien waren noch ganz viel so Katzen und Straßenhunde um unser Auto drumherum. Es wäre für uns die einzige Erklärung, dass der die andere Tiere da krochen hat.
Also wie gesagt, man darf kein Schweinefleisch einführen. Und wir haben für streunende Tiere, Hunde und Katzen, eigentlich immer Hundefutter dabei. Und da wir ja nicht wussten, ob dieses Hundefutter aus Griechenland jetzt noch Schweinefleisch enthält und ich ja ganz akkurat das sein wollte, dann einfach dann auch noch dieses Hundefutter loswerden wollte, haben wir das in Jordanien verfüttert. Und die Tiere, die Katzen und die Hunde waren dann ständig am Wohnmobil, auf dem Wohnmobil, haben markiert und weißt du, Kuckuck, vielleicht hat dieser Drogenhund einfach diese Tiere krochen. Ich weiß, also wir wissen es bis heute nicht, was war. Aber wir sind reingekommen.
Ja, da habt ihr aber Glück gehabt. Weil das ist ja das, was ich halt dann immer so ein bisschen schade finde an solchen Ländern, weil du bist ja dann manchmal so bestimmten Dingen ausgesetzt, auf die du dann gar keinen Einfluss mehr hast. Und dann ist natürlich dann die Gesetzgebung auch, naja, ich sage mal, dezent unverhältnismäßig, ne, was dann manchmal passiert. Und stell dir mal vor, ihr habt dann da irgendwie plötzlich so ein Thema an der Backe, also gerade jetzt so unter Drogenverdacht. Ich meine, kann ja wirklich sein, dass du irgendwie ein Medikament, eine harmlose Halstablette, die aber in so einem Land dann plötzlich dann mit einem völlig wahnsinnigen Strafmaß versehen ist, ne? Das finde ich halt immer so ein bisschen so, das dämpft dann immer so ein bisschen so die Reisefreude in solche Länder, wenn man dann auch noch krass sowas miterlebt, ne? Ich hoffe, sich dann aber entspannt, als ihr in dem Land wart und das Land dann bereisen konntet, dass man sowas dann wieder vergisst.
Also wir geben dir da absolut recht einerseits, aber andererseits ist es einfach so, selbst wenn die bei uns Bluttests gemacht hätten oder sonst was, also es wäre klar gewesen, da wäre nichts gefunden worden, und auch im Wohnmobil, wie gesagt, dieser Hustensaft, das habe ich im Nachhinein gesehen, das wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen. Ich meine, mit diesen Medikamenten, das sind so Psychopharmaka und so weiter gemeint, und selbst da könnte der Arzt dann noch rausschreiben, dass man das halt braucht, aber solche Sachen hatten wir nicht dabei.
Auf die Länder bereitet man sich dann halt vor, und das kann dann aber auch außerhalb von Europa sind halt dann die Grenzen einfach auch nochmal anders. Selbst auch in Amerika dann ja ähnlich.
Ja, ist so. Also jedenfalls ging dann gut und wir hatten eine coole Zeit. Und da muss ich aber dazu sagen, also wie gesagt, es gibt so schöne Sachen wie dieses Hekra. Also alle Sehenswürdigkeiten in diesem wahnsinnig tollen Land hatten wir einfach für uns alleine und sind quasi hofiert worden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also zu den Sehenswürdigkeiten gab es dann immer noch Getränke und so weiter dazu.
Im privaten Führer, der einem dann gern alles noch gezeigt hat und so.
Ja, also auf Englisch, sogar teilweise auf Deutsch. Also da waren dann einfach Menschen, die in Deutschland studiert haben und sich dann so gefreut haben, dass sie unsere Sprache können. Und so. Also wir hatten eine wahnsinnig coole Zeit dann in Saudi. Mhm. Und auf dem Rückweg, wir sind nochmal dann nach Saudi-Arabien eingereist. Da war jetzt zum Beispiel die Grenzsituation absolut gegensätzlich. Wir wollten rein, waren schon nervös wegen der ersten Erfahrung und wir sind wieder rausgezogen worden und mussten ins Häuschen, ins Grenzhäuschen rein und hatten wirklich schon Bedenken, was jetzt wieder los ist. Und letztendlich war es so, wir sind zum Essen eingeladen worden. Wir waren 4 Stunden an der Grenze mit all den Grenzern, die haben uns Essen serviert.
Ich glaube, Mohammed Isa oder so hat sich vorgestellt, er sei hier für die Touristen zuständig, wo man sich denkt, also, hey, welche Touristen, aber alle sind schon mal vorbereitet für den großen Touristenrun und hat dann gleich also mit den Kindern gespielt, der Kaffee, Tee, Chips, also
geplaudert, von seinem Leben erzählt und generell von dem Land erzählt, es war eine super Sache.
Ja.
Weil das war dann auch die Herausforderung an der Grenze, da ging es dann durch die Rubalkali, also diese Grenze gibt es ja seit ein paar Jahren irgendwie, diese Straße, und da fährt man 600 Kilometer auf einer Straße, die nur durch diese Wüste führt. Und es gibt halt eine Tankstelle wo es nicht immer unbedingt Diesel gibt und halt auch kein Wasser. Und hat uns auch nochmal alles erklärt und nochmal Wasser mitgeben, dass wir versorgt sind und genau.
Mhm. Ja, toll. Aber das heißt aber auch Saudi-Arabien, habt ihr da viele Touristen getroffen oder auch gerade Individualtouristen? Also es ist ja dann wirklich doch wahrscheinlich außergewöhnlicher und wenn man da hinreist, dann doch wahrscheinlich eher in so einer organisierten Gruppe, würde ich jetzt mal
annehmen. Ein paar Overländer, wie wir es waren, ja. So mit dem Expeditionsmobil oder Wohnmobil gab es dann schon ein paar. Genau, das sind so die ersten, die jetzt halt eben unterwegs sind. Und dann so ein paar, die in so einer klein organisierten Gruppe, sage ich mal, mit den Touristenführer schon unterwegs waren. Ja, das sieht man dann jetzt schon auch.
Also eine Handvoll, das war, also es ist schon echt besonders, in dieses Land zu reisen, weil man halt einfach nur so ganz exklusiv willkommen heißen wird.
Ja, total. Und auch da gibt es dann auch geeignete Stellplätze, oder muss ich mir so vorstellen, dass ihr irgendwo in der Wüste da unter sengender Hitze?
Irgendwo.
Ja, also, okay. Aber da ist aber auch kein Problem. Also so Knies, die dann an der Grenze sind, da gehen sie euch dann nicht irgendwie hinterher und sagen,
also,
was steht ihr
denn
hier?
In den Ländern ist dann auch so, wenn einer kommen würde, also gerade ein Polizist oder Sicherheitskräfte, dann würden sie sich erkundigen, was man da macht und würden mit einem noch ein Gespräch führen.
Was wir
oder
brauchen.
Genau, was wir brauchen oder so.
Ja.
Eher weniger, dass man weggeschickt wird. Und wenn man weggeschickt wird, dann vielleicht, also das hat man auch mal, dass man an dem Militärstützpunkt aus Versehen übernachtet haben. Und da haben sie gesagt, ja, hier ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber ansonsten,
okay.
Das ist kein Problem. Also man fährt dann irgendwo in die Wüste über den Schotter, über den Sand, den wir halt noch befahren können und hat dann eigentlich immer tolle Spots. Und mit dem Wasser, das muss man halt dann wirklich schauen. Da gibt es dann so Wasserbehälter mit fragwürdiger Wasserqualität vielleicht oft auch, weil das ist natürlich dort ein riesen kostbares Gut. Also während der Diesel 16 Cent kostet hat, ist wahrscheinlich der Wert von einem Liter Wasser höher dort, weil das dann ja alles irgendwie entsalzen werden muss und so. Und wie ich am Anfang erwähnt habe, wir filtern das halt und bereiten das auf und somit haben wir das aber auch selbst dort immer trinken können.
Okay, super.
Und
das ist gut, ja.
Da haben wir dann schon auch mal unsere Spots gefunden, wo wir Wasser herbekommen.
So, Saudi-Arabien, ich stelle mir jetzt gerade vor, dann ging es weiter.
In die Emirate.
Emirate, ne?
Genau.
Und mit dem Ziel Oman dann, ne?
Ja, also Emirate wollte man natürlich erstmal nach Dubai und nach Abu Dhabi. Und wenn man sich so vorstellt, das ist ja pure Luxus, gell? Also wer da schon mal war, das ist ja Wahnsinn.
Stell
dir
gerade vor, diese gefühlt 30-spurigen Autobahnen, wo überall so Schlitten rumfahren, dann seid ihr da mittendrin mit eurem Wohnmobil. Das ist ja auch wahrscheinlich ein Bild für die Götter.
Ja, absolut. Mit diesem abgeratzten, diese Folie hat ja immer schon angefangen abzublättern. Also ich weiß nicht, wer das bei uns mal gucken möchte, dieses rote Fahrzeug. Ja, genau. Und da dann einfach neben diesen Luxusautos, super. Einfach klasse. Mhm. Aber auch, und das ist eine Erfahrung gewesen. Diese Menschen da, die müssen ja eigentlich, also viele, wahnsinnig reich sein, gell? Aber wir hatten nie das Gefühl, dass man uns einfach irgendwie,
am Äußeren gewertet hätte.
Nie. Obwohl wir ja so ein Fahrzeug hatten, also wir sind immer total freundlich behandelt worden und ja, als ob wir auch mit einem Porsche daherkommen.
Ja,
so haben wir uns gefühlt, gell?
Ja, Wahnsinn. Ja.
Also wir hatten eine coole Zeit, ja.
Ja, auf jeden Fall. Erzählt mal so ein bisschen was von Oman. Den habe ich auch so gerade so für mich entdeckt, so für Ideenfindungen, ne? Weil ich hatte den über das Land gar nicht so abgespeichert, eher so als karge Landschaft und dabei ist es ja auch da teilweise auch echt grün mit so Canyons und spannenden Naturlandschaften. Wie habt ihr das wahrgenommen? Und das ist ja auch ein relativ modernes Land, glaube ich, ne? Korrigiert mich. So wenn es auch so vergleichst mit den Nachbarländern, dass es so relativ offen ist. Wie war es, wie habt ihr das empfunden?
Also das ist, denke ich, auch generell als Reiseziel, wenn man jetzt nicht so lange Zeit hat, wie wir es hatten, sondern einfach als normalen Urlaub machen möchte, denke ich, absolut empfehlenswert. Allein von der Größe ist schon überschaubar, wohingegen Saudi-Arabien ja riesengroß ist. Mhm. Also von der Fläche ist der Oman interessant, wie du gesagt hast, verschiedene Klimazonen. Es ist recht modern, auf jeden Fall liberaler, aber trotzdem sehr traditionell. Also man kann einfach dieses ganz traditionell arabische Lebensgefühl und wie die Leute noch gekleidet sind und so kennenlernen. Wir sagen immer so ganz klischeehaft, das Tausend und einer Nacht. Mhm. Auch was hinter diesen Geschichten der Tausend und einer Nacht sind, haben wir dort kennengelernt. Gleich am Anfang, da sind ganz viele Forts. Der Oman hat ja auch von der Geschichte her sehr viel mit Handel zu tun und mit Seefahrt im ganzen Indischen Ozean. Und dadurch gibt es sehr viele alte Forts, die ganz toll hergerichtet sind mit Informationen, also diese Burgen an den Küsten, die man dann halt da besuchen kann. Da haben wir viel über die Kultur kennengelernt, auch durch die Leute, die einem da einiges erzählen. Und obwohl das auch natürlich Wüsten landschaftlich geprägt ist, gibt es ganz viel Wasser. Weil die Omanis haben schon immer geschafft, dieses Wasser dann in solchen Falasch, heißt es, solchen Wasserkanälen für sich zu nutzen, um was anzubauen. Aber auch durch solche Wadis, das sind wasserführende Canyons, kann man reinwandern und dann wird auf einmal eben aus dieser Wüstenlandschaft eine grüne Oase und man kann dort baden gehen. Und es gibt halt nichts Schöneres, als wenn man dann aus dieser Wüste hinaus oder in diesen Canyon wandert und dann ins kalte Nass springt. Das ist halt immer mega cool. Also man geht immer wieder in diese Canyons, die begegnen einem da permanent.
Ja.
Ja, und dann halt der Indische Ozean natürlich, gell? Also man hat ja dann immer auch das Meer in der Nähe.
Da hat es dann Wale und Rochen, die aus dem Wasser springen. Ja. Man kann ganz toll schnorcheln gehen. Also unglaublich abwechslungsreich.
Traumhafte Strände.
Ja, und die Städte ganz toll traditionell. Also Oman ist ein absolutes Traumziel.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wie lange wart ihr dann da?
2,5 Monate.
Oder? 2 Monate circa.
Ja. Ach so, ja. Und dann gab es irgendwann den Tag, wo er gesagt hat, so irgendwie... Muss es jetzt wieder zurückgehen?
Wir hatten das südlichste Ziel. Also das Visum war ein Thema und wir haben das südlichste Ziel, nämlich Salalah, wirklich erreicht. Mhm. Unter den Palmen, die Kokosnüsse sind vor uns so an Füßen gelegen. Die Kinder konnten die dann direkt so essen. Mhm. Total cool. Da wird es dann schon so tropischer und grüner, die ganze Gegend. Ja, dann haben wir auch mal so auf unser Auto geschaut, waren beeindruckt, dass wir jetzt so weit da gekommen sind und dann kam so ein bisschen Heimweh auch bei den Kindern mal wieder auf und dann haben wir gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn wir jetzt zu Ostern mal wieder in der Heimat wären und das fanden wir da eigentlich ein ganz gutes Ziel und von da an ging es dann eben so langsam Step für Step wieder zurück. Genau.
Seid ihr denn den ähnlichen Weg gefahren oder habt ihr da nochmal eine Variante eingebaut? Wie war so der Rückweg? Also
wir hatten hin zu Saudi-Arabien so die Ostseite bereist und dann zurück zu uns ging es dann über den Westen, da hat man dann das Hegra besucht, Al-Ula, ganz
und
tolle.
Und über die Rubalkali-Wüste.
Durch die Rubalkali, größte Sandwüste der Welt. Und dann gab es auch noch ein paar Wadis und Canyons und Sehenswürdigkeiten, die man in Saudi-Arabien mitgenommen haben. Und dann war so die Sache, wie kommen wir jetzt zurück? Ganz am Anfang, als wir nach Israel verschifft hatten, war so unser Plan, naja gut, dann verschiffen wir halt wieder zurück. Andere Möglichkeit gibt's ja nicht außer in Iran, da haben wir ja kein Visum bekommen. Ja, man wächst dann halt so mit seinen Aufgaben und mit den Ländern, die wir bereist haben, haben ganz viele andere Reisende ja kennengelernt, wo kommen die her und man steht auch wirklich in engen Kontakt. Und haben wir auch mitbekommen, dass der Irak auf jeden Fall schon machbar ist, durch den zurückzureisen. Es hätte die Möglichkeit geben, Jordanien, Irak, Jordanien waren wir aber ja schon, oder halt über Kuwait. Und so sind wir dann, haben wir den Plan gefasst, über Kuwait und den Irak zurückzureisen.
Das heißt, dann seid ihr also durch den Irak gefahren und dann auf dem Landweg mit dem Wagen wieder zurückgekommen. Oder musstet ihr dann nochmal
in die Türkei?
Türkei dann und dann? Mhm. Und Türkei, wie war es im Irak? Also ich meine, der Irak hat jetzt auch aufgrund seiner Geschichte jetzt auch ein herausforderndes Image. Wie ist es euch da gegangen? Wie ist das Land zu bereisen? Das ist ja auch eher außergewöhnlich, will ich sagen. Da lang zu reisen.
Das ist außergewöhnlich. Es ist ja tatsächlich auch kein typisches Touristenland oder so. Und also unsere größte Sorge vorweg war, wo werden wir schlafen im Irak? Weil uns war klar, wir werden uns da nicht einfach irgendwo hinstellen können. Der Irak ist auch ziemlich gut besiedelt, also so, dass es jetzt auch nicht so viele freie Flächen gibt. Und wir wären mit unserem Fahrzeug auch nicht in irgendwelche freie Flächen reingekommen, weil wir eben kein Allrad hatten. Und selbst wenn, wären wir uns gar nicht sicher gewesen, wäre das gegangen oder gibt es da noch Minen und so weiter. Also das war für uns die allergrößte Herausforderung, wo werden wir schlafen? Und wir haben uns dann so im Vorfeld schon ein bisschen umgehört, wie haben das andere gemacht, wo haben die geschlafen und so weiter. Und da gab es dann eine Familie, die hat tatsächlich die paar Touristen, die gekommen sind, aufgenommen bei sich im Garten. Und das war in der Nähe von Babylon. Und das war dann so unser erstes Ziel.
Das war also, davor schon, also so bewachte Parkplätze gibt's dann immer wieder mal was. Man spricht dann halt so mit den Sicherheitsleuten. Guck mal, wir wollen hier übernachten. Und das geht dann schon. Muss man halt wirklich ein bisschen schauen. Und die Herausforderung ist, man kommt halt auch kaum voran. Also wir sind erst reinkommen, so einem Highway, der war noch relativ gut ausgebaut, dachte man, ist ja überraschend gut. Aber sobald man von dem mal abfährt, sind die Straßen halt extrem schlecht. Man kommt kaum voran und dann sind überall Checkpoints, wo man seine ganzen Papiere zeigen muss als Tourist und Pässe und was macht man dort. Und das dauert dann jedes Mal ungefähr eine halbe Stunde und nach einer halben Stunde kommt aber schon der nächste Checkpoint. Also man kommt wirklich kaum voran. Das macht das Reisen dort halt sehr beschwerlich. Krass, ja.
Warum gibt es die Checkpoints einfach so? Weil die
aus Sicherheitsgründen halt nach wie vor ist halt die Sicherheitslage auch je nach Landesteil und so immer sehr wechselhaft. Und die Einheimischen werden halt stichprobenartig kontrolliert und wir Ausländer sind halt einfach immer kontrolliert worden. Als sie gesehen haben, wir haben ausländisches Kennzeichen, wollten die halt wissen, wo fahren wir hin. Ich glaube, die haben das auch ein bisschen so nach Sektoren aufgeteilt und stehen da untereinander in Kontakt, um zu wissen, da befindet sich jetzt noch ein Tourist. Und also ein bisschen auch für unsere Sicherheit, glaube ich, auch wollen sie halt wissen, wo man sich so ein bisschen aufhält.
Genau. Aber, ich glaube, der Vorteil ist ja bei den Leuten auch, wenn ihr da so von den Stellplätzen erzählt, also wenn du das jetzt in Portugal machen würdest, da sind die Einheimischen wahrscheinlich total genervt, weil gefühlt 3000 Wohnmobile vor der Tür stehen. Und da seid ihr dann wirklich die Exoten, also da freuen sie sich wahrscheinlich noch, ne? Und sind total gastfreundlich. Das hat auch den Vorteil.
In der Hinsicht sind wir jetzt eigentlich auch. In der Hinsicht sind wir jetzt auch verwöhnt. Also wenn man jetzt natürlich irgendwo hinkommt, wo schon Schranken sind, hier keine Wohnmobile willkommen oder so.
Genau, deswegen.
Das hat uns jetzt halt geprägt.
Ja,
dann haben wir halt von dieser Familie gehört, bei Babylon.
Ja.
Die halt eben Reisende aufnehmen und wir haben das Grundstück gar nicht gefunden. Dann irgendwie mit Hand- und Fußkommunikation haben dann so ein paar Jugendliche auf einem Moped verstanden, wo wir hinwollen. Und haben uns dann auch über die kleinsten Wege dahin gebracht. Haben auch schon gedacht, können wir denen jetzt vertrauen oder so? Aber hat aufs Bauchgefühl wieder gehört, alles gepasst. Und haben wir direkt am Euphrat, an dem Fluss, in Platz bekommen bei der Familie. Und die lädt da halt sozusagen die Welt dann zu sich nach Hause ein.
Ich meine, geschichtlich war diese Reise schon Wahnsinn, gell? Einfach auch für die Kinder. Und also vielleicht sollte man auch noch mal ein bisschen drauf, wir sind ja als Familie gereist. Ich meine, mit den Kindern, man muss einfach sagen, in der arabischen Welt sind Kinder einfach auch ein Türöffner. Also während bei uns Kinder ja so die Störenfriede sind, war es einfach so, die Kinder waren überall willkommen, überall. Und also wir hatten, denke ich, allein dadurch, dass wir Kinder hatten, extrem viele Privilegien. Also ständig sind wir beschenkt worden, sind irgendwo reingekommen, ohne zu bezahlen und so weiter. Also die Kinder waren schon extremer Türöffner. Und das Witzige, die haben ja alle einfach auch viele Kinder, die Araber. Und bei uns war es dann immer so, wir haben denen immer so ein bisschen leid getan. Sie dachten immer, Allah meint's nicht ganz so gut mit uns, weil wir ja nur zwei Kinder haben.
Ja, das ist natürlich auch ganz
schlecht. Aber vielleicht kommen ja noch welche dazu.
Ja.
Ja, also.
Hatten sie Mitleid mit euch?
Ja. Genau.
Na, aber das war auf jeden Fall ganz, ganz toll für die Kinder dort.
Ja, total. Also, wie haben die das denn auch so wahrgenommen, so diese ganze arabische Welt? Das ist ja auch wirklich was komplett Neues, ne?
Ja, ich hatte am Anfang Bedenken mit so Wüste und nur Sand und karge Landschaft. Oh, das wird denen langweilig. Aber selbst heute fragen sie noch danach, wann gehen wir wieder in die Wüste? Also in diesen Dünen, da konnten die stundenlang rumtoben und runterrutschen und Burgen bauen. Also ja, nur einfach dieses Gefühl, glaube ich, dass sie willkommen sind, das hat denen schon gefallen.
Was halt auch echt spannend ist, gell? Kinder verstehen sich ohne Sprache. Also die haben immer, wenn wir irgendwo in Städte waren, auf Spielplätze oder so, die haben sofort Anschluss zu den arabischen Kindern gefunden und haben mit denen dann den gesamten Tag gespielt. Und es ist witzig, ohne dass die eine Sprache hatten. Also klar, unsere konnten so ein paar Brocken Englisch und die anderen und dann haben sie sich so ein bisschen verständigt, aber das Spiel an sich braucht scheinbar keine Sprache und das fanden wir schon echt toll. Ja.
Ja, die Erfahrung haben wir ja auch auf unseren Reisen gemacht und eigentlich muss ich fast bis auf Mitteleuropa sagen, dass alle anderen Länder oder Kontinente ja unheimlich kinderfreundlich sind und wir auf Reisen durch die Kinder auch immer wieder Kontakte geknüpft haben und das ist jetzt für uns eine kleine Umgewöhnung. Also als wir früher zu zweit gereist sind, da hast du natürlich dann auch, weiß ich nicht, unterwegs irgendwelche Backpacker, andere Reisende kennengelernt. Also du bist halt auch mal vielleicht mit irgendwem so einheimisch in Kontakt getreten. Aber die richtigen, intensiveren Kontakte, die haben wir durch die Kinder gewonnen. Wir haben auch teilweise noch mit Leuten aus Malaysia oder aus der Türkei Kontakt, weil wir die durch die Kinder oder über die Kinder kennengelernt haben. Und jetzt mussten wir uns wieder umgewöhnen, jetzt wo die Kinder älter sind, also ganz ehrlich, so jemand, der interessiert sich jetzt nicht für irgendeinen Teenager und kommt jetzt nicht, oh, guck mal hier und knuddeln und so, das passiert halt jetzt eher selten. Also das heißt, wir stellen wieder fest, dass das auch wieder abnimmt, je älter die Kinder werden. Wir sagen, oh, guck mal, früher haben wir aber hier, saßen wir aber nicht alleine hier irgendwo in der Kneipe, da kamen plötzlich 20 Leute an, die Kinder herzten und uns die weggenommen haben, damit wir in Ruhe essen konnten. Dann haben die dann in der Zeit getragen, damit wir mal 2 Minuten in Ruhe unser Abendessen essen konnten. Also es ist auf jeden Fall, es geht auch wieder in die andere Richtung. Also genießt es noch.
Ja, guter Hinweis, ja.
So, dann seid ihr dann langsam wieder zurück nach Deutschland gekommen. Wie war es dann plötzlich nach so einer intensiven und langen Zeit, plötzlich wieder so in den heimatlichen Gefilden zu sein? Ist das dann so ein bisschen ungewohnt oder ist man noch so ein bisschen aufgekratzt, weil das auch wieder so die Heimat neu erleben ist?
Ja, die Reise war ja noch nicht vorbei. Also wir sind ja dann noch nach Skandinavien.
Skandinavien unterschlagen.
Und also du hast jetzt ganz viel unterschlagen, aber wir haben natürlich keine Zeit mehr eigentlich. Genau. Also wir haben Babylon angeschaut und dann noch den Palast von Saddam Hussein im Irak und hatten einfach eine tolle Zeit und noch ganz viel erlebt. Aber wie gesagt, es geht jetzt zu weit. Wir sind dann irgendwann in die Türkei eingereist über die Grenze. Wir haben dann in der Türkei uns noch in einen Hund verliebt, den wir mitgenommen haben.
Und Habt ihr den Hund?
Ja, genau.
Ah, okay, alles klar.
Genau, und weil, dann
wie,
sind
wie
wir
ist noch... Das da? Habt ihr den einfach, das würde mich mal interessieren, ich habe das gelesen, konnte man den einfach mitnehmen? Kann man den auch einfach über die Grenze nehmen? Gibt es da irgendwie Probleme? Oder weil ich höre es öfters, dass Leute irgendwo auf Reisen dann so ein neues Familienmitglied dazu gewonnen haben. Wie läuft sowas?
Es war aber eine Tierschutzorganisation.
Ja, okay.
Und die haben dann, die war quasi schon geimpft und hatte quasi Papiere und so, also somit konnte man das dann offiziell machen. Cool. Genau. Also die sind jetzt einfach an der Straße an uns vorübergelaufen, haben wir sie einfach eingepackt, sondern wir hatten dann halt Kontakt zu einer türkischen Tierschutzorganisation, wenn wir gesagt haben, wir haben auf der ganzen Reise so viel Streuner gesehen und Straßenhunde und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt schon alle den Wunsch haben, einen Hund zu haben, dann
dann soll es eine Türkin sein.
Genau.
Genau. Türkischer Hund. Na gut, ja.
Genau. Nee, das war dann so, alles so in Ordnung. Genau. Und die haben wir dann mitgenommen. Und dann haben wir noch einmal die Oma und den Opa besucht. Das war ja dann das dritte Mal. Und dann sind wir noch mal 5 Monate nach Skandinavien. Das war so unser letzter Reiseabschnitt. Und danach, also da haben wir dann uns immer wieder die Frage gestellt, sollen wir wirklich zurück? Kommen, packen wir das mit dieser Schule und mit normal arbeiten gehen, also einfach dieser normale Alltag überhaupt wieder. Aber unsere Kinder haben gesagt, sie möchten das sich angucken. Der Große hat gesagt, er möchte auch Schule angucken und sich das einfach selber dann freihalten, ob das was ist oder nicht. Und dann haben wir gesagt, wir kommen zurück. Und wir sind jetzt auch seit einem Jahr wieder da. Und wir haben jetzt die Sache verarbeitet, indem ich habe ein Buch geschrieben über unsere Reise und mein Ziel war so ein bisschen, den Leser so mitzunehmen in unsere Geschichten, so das Gefühl zu vermitteln, dass er einfach mit uns mitfährt im Wohnmobil und einfach mit uns das so nochmal erlebt. Genau, das war jetzt so meine Aufgabe.
Da erzählt ihr in dem Buch, erzählt ihr so ein bisschen auch die ganzen Geschichten und unterschlagt auch nicht wie ich irgendwelche Länder. Wo gibt's denn das
genau.
Buch? Wo kann man das denn...
Ja, genau, so auf unserer Seite www.wenegade.de unter Buch oder eben auch bei Amazon erhältlich. Genau. Das Buch heißt auch Wenegade über abenteuerlustige Eltern und Reisekinder.
Genau.
Okay, spannend, sehr gut. Ja, ist ja auch mal was. Also die Zeit muss man ja auch dann haben. Finde ich das sehr bemerkens- und bewundernswert, dass man so auch noch so ein Buch schreibt. Das finde ich ja klasse.
Ja, gut, ich muss dazu sagen, ich habe mein letztes Elternzeitjahr genützt, um nochmal zu Hause zu bleiben, weil ich einfach dachte, für die Kinder wird das alles eine Umstellung und ich will zu Hause bleiben und da sein für die und habe dann halt einfach morgens, während die in der Schule und im Kindergarten waren, das Buch geschrieben. Ich meine, das macht ganz schön viel Arbeit, habe ich vorher so nicht gewusst. Und jetzt haben wir für uns einfach entschieden, wir möchten nochmal los auf der Reise. Das war einfach eine freiere Zeit, eine für uns intensivere, schönere Zeit. Und wir brechen hier unsere Zelte erstmal ab. Mit weinendem Auge einerseits, weil wir hier in unserem Dorf eigentlich sehr verwurzelt sind und uns eigentlich wohlfühlen. Ich würde sagen, so das halbe Dorf kennen und einfach auch so eigentlich, ja, hier so richtig drin sind. Aber dennoch haben wir das Gefühl, unterwegs gibt's für uns irgendwie mehr, zumindest momentan.
Und einfach nochmal das intensive Zusammensein, gemeinsam die Dinge zu erleben.
Ja. Genau.
Okay, habt ihr dann schon irgendwie so ein zeitliches Limit oder wollt ihr auch jetzt so, wie das so ein bisschen vorher so war, einfach mal los und gucken, wohin euch so die Zeit und die Reise treibt?
Genau so. Also wir verkaufen unser Haus und wir werden auch unsere Wander verkaufen. Wir wollen jetzt auch schauen nach einem LKW mit Allrad. Das wird wieder so ein Fahrzeug wie die Wanda, aber halt diesmal als LKW, also wieder so eine Möhre, aber halt mit Allrad.
Genau, habe ich jetzt kurz den LKW-Führerschein gemacht. So, also da sind viele, viele Punkte, die wir gerade abarbeiten. Ja. Ist auf jeden Fall ein großes Projekt jetzt.
Genau. Und Ende des Jahres möchten wir dann los.
Geht's dann wieder los? Okay, wow. Was natürlich auch immer viele interessiert ist, habt ihr da irgendwie ein Business oder beruflich die Möglichkeit, von unterwegs zu arbeiten? Auch wenn man relativ einfach in den eigenen vier Wänden unterwegs ist, muss man ja so ein bisschen nochmal hier und da mal ein bisschen Geld verdienen, oder?
Genau so.
Oder werdet ihr dann von dem Ersparten und dem Hausverkauf erstmal das sozusagen reinvestieren in diese Reise?
Ja. Genau, also wie du sagst, man muss schon mal dazu sagen, unterwegs braucht man auf jeden Fall viel weniger Geld. Dennoch braucht man was, ja, und möchte was essen und braucht Treibstoff und so weiter. Also auf der letzten Reise war es so, wir haben ganz viel gespart. Da war für uns ja auch klar, das ist ein gewisser Zeithorizont, 2,5 Jahre. Da haben wir genau überlegt, wie viel Geld braucht man. Und
haben das Haus vermietet.
Wir haben also generell schon mal ganz viel angespart. Dann haben wir gesagt, das Haus vermieten wir so als Ferienwohnung. Somit hat sich das dann von selber getragen. Und irgendwann, als wir dann auch mehr in diesem Reisen drin waren und wussten, wie eigentlich unser Reisealltag so abläuft, haben wir auch gesagt, naja, eigentlich wird man schon hinbekommen, dass ich so ein paar Stunden die Woche mir freiräumen kann, während die Kinder aufgehoben sind. Und dann habe ich angefangen, ich bin Elektroingenieur, wieder so nebenher remote zu arbeiten, ein paar Stunden die Woche, und es hat eigentlich überraschend gut funktioniert. Von überall auf der Welt konnte ich mich einwählen. Es gibt eigentlich überall außerhalb von Deutschland super LTE-Empfang. Ja. Also wir sind selbst in Rubalcali gestanden in der Wüste und hatten 5G. Das ist unglaublich.
Ja, das ist der Wahnsinn, ne?
Also das hat dann gut funktioniert, und so hat man dann da verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt für die nächste Reise ist noch ein bisschen ungewisser. Wir haben jetzt aber auch so einfach für uns das Gefühl, das haben wir auf der ersten Reise gelernt, dass wenn wir was wollen, dann ist es mal so der erste Schritt, dass wir uns entscheiden, wir werden das jetzt so machen mit der Reise, und das Thema mit dem Geld wird dann auch jetzt noch dazukommen. Also wir haben so ein paar verschiedene Ideen und Standbeine, und das wird sich ergeben. Genau.
Wenn wir es konkret wissen, werden wir es mitteilen, aber wir sind noch bei der Suche.
Ja, vielleicht könnt ihr mal erzählen, also wenn wir oder ich oder sonst wer euch verfolgen möchte im Sinne von beobachten, wo geht's jetzt für euch hin Ende des Jahres, wie kann ich das machen? Also ihr habt eine Webseite, habt ihr eben erwähnt, gibt's da irgendwie eine Dokumentation, oder wie kann ich euch euren Weg begleiten?
Genau, also auf Instagram zum einen unter Renegade, also Renegade steht für den Van Renegade, also ein bisschen war so das Wortspiel halt für Van und Wohnmobil und Reisen, und Renegade so ein bisschen ein Ausbruchwagen und Abenteuer durch zu dem Begriff. Und auf unserer Website, auf dem Blog, da haben wir eigentlich ganz viel, also jetzt immer mehr Reiseziele auch, die wir bereist haben, die wir da beschreiben, und ganz viele Themen zum Thema Reisen und Reisen mit Kindern und diese Länder. Und wie macht man so ein Wohnmobil autark? Da findet man auch ganz viele Infos, die wir da nach und nach jetzt reinbringen.
Ja, super, Mensch, das ist ja eine sehr coole Sache. Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt und werden sicherlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal schauen, so gegen Ende des Jahres, wo es euch hin verschlägt. Genau, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einblicke in diese spannende Reise. Also das hatte ich tatsächlich bisher noch nicht oder sehr selten, mich mit Menschen unterhalten, die so eine Reise auch gerade auf die arabische Halbinsel unternommen haben. Also vielen Dank für die Einblicke und die Infos. Und ich wünsche euch erstmal alles Gute, erstmal für die nächsten Monate der Vorbereitung. Und dann sind wir alle gespannt, wo es euch hin verschlägt. Wir werden es verfolgen. Vielen Dank, Jessica und Fabian, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass wir da sein durften.
Vielen Dank nochmal an Jessica und Fabian für die interessanten und tollen Einblicke in ihr Reiseleben und diese spannende Reise unter anderem auf die arabische Halbinsel. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr in Zukunft keine weiteren Episoden von uns von Travelisto verpassen wollt, es gibt sicherlich noch eine Menge zu berichten von spannenden Reisen mit Kindern, mit der Familie, Reiseinspiration, Reisetipps, dann folgt doch einfach unserem Kanal bei Spotify, bei Apple Podcasts, einfach auf Folgen klicken oder auch so, auf welchen Plattformen ihr immer unterwegs seid. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann gerne hinterlasst einen Kommentar. Auch das gibt es ja, die Möglichkeit bei Apple und jetzt auch bei Spotify. Ansonsten könnt ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen über Instagram, travelisto-reiseblog, oder ihr findet zu den meisten Reisethemen auch Artikel auf unserem Blog www.travelisto.net. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns schon, uns bald wiederzuhören in einer der nächsten Episoden. Bis dahin, macht's gut!